Ihr kennt ja alle den Spruch, wenn einer eine Reise tut, dann gibt es viel zu erzählen. Ja, und ich weiß nicht, ob ihr in dem Jahr eine spannende Reise hinter euch gehabt habt, was erlebt habt. Ja, ich predige nicht von einer Reise, was ich erlebt habe, sondern wir sind im Predigtext, ja. Und wir sind mitten in der Apostelgeschichte und es geht um Paulus. Paulus, der große Missionar, der unterwegs war, um das Evangelium zu verbreiten. Und dieser Paulus, ja, befindet sich momentan auf der zweiten Missionsreise. Da sind wir mittendrin. Und wie ihr oder die meisten von euch wissen, hat ja der Paulus ursprünglich ja die Christen verfolgt. Er war ja von Geburt auf Jude, hat von seiner Ausbildung her alles genossen, was man da durchläuft, und hat gedacht, dieser auferstandene Jesus, dieses Evangelium, das ist eine Sekte. Und Gott hat ihn eines Besseren belehrt. Dieser Paulus ist blind geworden. Ja? Paulus war 3 Tage blind. Und in diesen 3 Tagen ist ihm Jesus selbst begegnet und hat zu ihm gesagt, Paulus, warum verfolgst du mich? Hat er eigentlich ursprünglich Saulus geheißen. Und dann wurde er zum Paulus, zum großen Missionar. Und dieser Paulus, der war lange unterwegs und hat jetzt die Herzensangelegenheit gehabt, sein Evangelium, das Evangelium von den Auferstandenen Jesus zu verkünden. Kannst du ruhig lassen. Das letzte Bild nochmal bitte. Ja. Ja, die letzten Predigten, was wir gehört haben, da ist es ja darum gegangen, was der Paulus für Stationen, was er erlebt hat. Zum einen mit der Purpurhändlerin, der Lydia, dann mit einer Magd, mit dem Wahrsagegeist. Dann auf einmal sind sie im Gefängnis gelandet, waren im Gefängnis. Dann Außergewöhnliches ist passiert. Wir haben ja bei der letzten Predigt vom Call gehört, von Gewöhnlichen. Ja, was ist das Gewöhnliche? Das gibt schlechte und gute Gewohnheiten und das können wir zum Teil auch selbst steuern und es gibt Außergewöhnliches und da haben die Außergewöhnliches erlebt. Das heißt, ein Erdbeben hat die Ketten gesprengt und sie sind wieder frei geworden, ja, und konnten wieder das Gefängnis verlassen und selbst dann der Kerkermeister, der war so erstaunt, dass er letztendlich auch zum Glauben gekommen ist. Ja, und jetzt befinden wir uns. Mal schauen, ob der rote Punkt da funktioniert. Jetzt ist alles aus, vielleicht. Ich habe ausgeschalten. Das war der falsche rote Knopf. Ja, das ist ja. Ja, so kann man einen Effekt der Zuhörer auch wieder gewinnen. Ja? Das ist die Kunst, ja, vom Predigen, dass man vor allem die Zuhörer wieder bei sich hat, ja, wenn was passiert. Ne? Aber das ist alles menschlich. Gut, lassen wir das gehen. Ist schon wieder da. Ja. Die letzte Station war Thessalonik, oben links die Hafenstadt. Ja. Und jetzt geht es weiter nach Beröa und dann noch die nächste Station nach Athen. Die heutige Bibel, der Text ist von Kapitel 17, Apostelgeschichte, von den Versen 10 bis 21. Ich habe das so aufgeteilt, dass ich zunächst den ersten Teil, da geht es, als Paulus in Beröa war, das sind die Verse von 10 bis 14, das ist der erste Teil meiner Predigt und der zweite Teil ist dann von den Versen weg von 15 bis 21. Ja, und zum Schluss kommt eine kurze Zusammenfassung. Bevor ich jetzt anfange, den Text zu lesen, ich habe den Text mit, sehen wir eh schon hinten, dass ihr da mitlesen könnt, werde noch ein Gebet sprechen. Ja, danke, lieber Vater, dass wir dein Wort haben dürfen, dass wir darin forschen dürfen, dass wir uns damit auseinandersetzen dürfen und dass wir lernen dürfen von dir. Und so möchte ich dich bitten, dass du wirkst durch deinen guten Heiligen Geist, dass wir dein Wort recht jetzt verstehen und dass du das zu sagen hast, was du haben möchtest. Und so legen wir dir die Zeit jetzt in deine Hand. Amen. Ab Vers 10 heißt, noch in derselben Nacht ließen die Christen von Thessalonik Paulus und Silas nach Beröa weiterziehen. Auch dort suchten die beiden zunächst einmal die jüdische Synagoge auf. Die Juden in Beröa waren nicht so voreingenommen wie die in Thessalonich. Mit großer Bereitwilligkeit gingen sie auf das Evangelium von Jesus Christus ein. Und sie studierten täglich die Heilige Schrift, um zu prüfen, ob das, was Paulus lehrte, mit den Aussagen der Schrift übereinstimmte. Die Folge war, dass viele von ihnen zum Glauben kamen, außerdem eine beträchtliche Zahl einflussreicher griechischer Frauen und eine ganze Reihe griechischer Männer. Als jedoch die Juden von Thessalonich erfuhren, dass Paulus jetzt in Beröa die Botschaft Gottes verkündete, reisten sie ihm nach und begannen auch dort Unruhe zu stiften und die Volksmenge gegen ihn aufzuhetzen. Die Christen von Beröa reagierten sofort und schickten Paulus weiter hinunter zur Küste. Silas und Timotheus hingegen blieben in Beröa. Zunächst einmal diese Verse. Ich weiß nicht, wie es euch geht, wenn ihr von dem großen Evangelisten Paulus hört. Man denkt so oft, dieser Paulus, dieser Mann, der hat so viel erlebt, der steht über allem drin, er hat alles im Griff. Ja? Ist er wirklich der Mann, der alles im Griff hat? Der so einen unerschütterlichen Glauben hat, der über allem steht? Na, wir lesen da von einer Nacht- und Nebelaktion von Thessalonich, die sind regelrecht geflüchtet nach Beröa. Und er hat sich in dem Sinne auch seinen Brüdern was sagen lassen, ja, und ist weitergezogen. Vielleicht, ja, was ist dahinter gesteckt? Vielleicht war es Angst. Er hat ja selber ursprünglich die Christen verfolgt. Und vielleicht hat er gewusst, aha, das ist damit nicht zum Spaßen. Wie wird es mir ergehen? Ja? Und er ist weitergegangen. Das andere, was wir heute ja schon gehört haben von der Einleitung vom Dieter her, durch Probleme. Ja? Wenn Probleme auf einmal im Leben auftreten, ja, die haben wir nicht gern, Probleme. Ja? Aber da werden wir herausgefordert. Ja? Wie gehen wir mit den Problemen um? Probleme sind, wir empfinden es oftmals negativ, müssen aber nicht immer negativ sein. Ja? Und wir werden herausgefordert, aktiv zu werden, etwas zu tun. Ja? Wenn wir uns gehen oder fallen lassen, dann können wir auch in Depressionen fallen. Ja, dann haben wir das oftmals nicht mehr so richtig im Griff. Und der Paulus, der ist weitergezogen. Und das Plus war ja, das Evangelium hat sich damit auch weiter verbreitet. Das war ja das Gute letztendlich. Ja. Und der Paulus ist dann wie immer oder wie gewohnt, seine Gewohnheit war zunächst einmal immer auch in die Synagoge zu gehen, ja, zu seinen Eidgenossen sozusagen, zu den Juden. Und das war ja eigentlich auch seine Herzensangelegenheit, ja, dass er den verblendeten Juden, wo er selber drinnen gesteckt ist, jahrelang, dass er denen berichtet hat, ihr braucht Jesus, ja, er ist der Retter, ja, und er hat natürlich die Türen zu den Synagogen zunächst, die waren immer offen, weil er in dem Sinne ja Eidgenosse war. Und zum anderen war es so, dass er natürlich, wenn er zunächst zu den Heiden gegangen wäre, hätte er vielleicht seinen Status dadurch vielleicht verloren und die Juden hätten ihm nicht mehr so viel abgenommen. Ja? Wir lesen dann weiter, dass die Juden in Beröa, die waren freundlicher, die Leute. Freundlicher wie die in Thessalonich. Und sie haben das Wort Gottes, was er verkündigt hat, bereitwillig aufgenommen und haben täglich drin geforscht. Und da sehen wir einfach, da war die Herzenshaltung. Ja? Die Herzenshaltung von den Leuten war anders. Die zeigten eine Offenheit dem Paulus gegenüber. Und natürlich haben sie seine Lehre geprüft, ja? Ob das, was er ihnen verkündigt hat, ob das so passt oder stimmt. Ja? Warum jetzt die Leute da anders waren, ja? Man kann da vermuten, vielleicht war es die Mentalität Beröa, ja? Das sind ja wir oft da, wir haben unterschiedliche Mentalitäten, sogar innerhalb von einem Land innen drin, was vielleicht ist, dass es eher ländliches Gebiet war, ja? Thessalonich war ja Hafenstadt, da hat sich das Leben abgespielt, war vielleicht unpersönlicher, da war mehr Vertrautheit da, ja? Und die Leute waren meistens miteinander bekannt. Die Beröa, die haben nicht reagiert auf der Lehre von Paulus, vielleicht wie man so üblich reagiert. Meine Güte, ist der vielleicht ein guter Redner oder mir gefällt nicht, wie der redet, ja, das, den kannst du eh vergessen. Ja. Was ist das denn für ein komischer Prediger? Und letztendlich ist das, ja, sie hatten keine Vorurteile. Stattdessen haben sie wissen wollen, verhält es sich wirklich so, das, was er predigt, ja, passt es zusammen? Ist das die Wahrheit? Und das ist natürlich auch für uns da drin im Gottesdienst auch das Gleiche, das, was wir Prediger da verkünden, gilt euch gleichzeitig natürlich an euch, die Aufgabe zu überprüfen. Wir Prediger sind natürlich auch Menschen und jeder hat vielleicht da irgendwo seinen blinden Fleck. Und ja, man ist in dieser Hinsicht natürlich auch wieder herausgefordert. Man forscht natürlich so nach bestem Wissen und Gewissen, ja, und versucht natürlich auch richtig oder nach dem Wort Gottes zu predigen. Ja, letztendlich hatten die Beröer ein offenes Herz und einen klaren Kopf. Und was war letztendlich die Folge daraus? Dass sie nachgeforscht haben in der Schrift, dass sie zum Glauben gekommen sind. Zum Glauben an Christus lesen wir. Und darunter waren auch vornehme griechische Frauen und eine große Anzahl griechischer Männer. Letztendlich, dass Menschen zum Glauben kommen, ist natürlich das immer noch das Werk des Heiligen Geistes. Wir Menschen können nur ein Stück weit denen das Evangelium nahelegen, aber der Übersetzer, der Heilige Geist, er muss den Leuten selber letztendlich transformieren. Ja. Und bei uns ist es oft so, dass viele Menschen einen klaren Kopf haben, aber ein verschlossenes Herz dem Evangelium gegenüber. Und daher nehmen sie natürlich nicht, haben sie nicht die Bereitwilligkeit, das gesamte Evangelium aufzunehmen. Und wir haben ja vom Herwig schon vor ein paar Wochen in seiner Predigt gehört, dass die schwierigste Distanz im Körper eines jeden Menschen ist, die ist vom Kopf bis zum Herzen, diese 30 Zentimeter. Und das war bei mir selbst auch so. Ja? In meiner Kindheit und Jugendheit habe ich sehr viel vom Wort Gottes gehört. Aber das war alles Kopfwissen. Ja? Und ich hab mich verschlossen und nicht mein Herz geöffnet, habe gedacht, du könntest was im Leben verpassen. So ganz bewusst mit Jesus will ich mich nicht einlassen. Ja? Der könnte ja was vielleicht für dich vermiesen, ja? Dass das ein oder andere nicht mehr genießen kannst. Ja? Aber so war es dann letztendlich eigentlich nicht. Ja? Und der Prophet Hesekiel schreibt ja schon im Kapitel 11, Vers 19, und ich will ihnen ein anderes Herz geben und einen neuen Geist in sie geben und will das steinerne Herz wegnehmen aus ihrem Leibe und ihnen ein fleischernes Herz geben. Das steinerne Herz, das ist das verhärtere Herz. Ja? Und da möchte Gott uns weich machen. Ja? Er möchte die Menschen so verändern, ja, dass sie barmherziger werden. Da steckt ein Wort barmherzig drinnen, Herz. Ja? Und diese Herzenshaltung, was von uns innen herauskommt. Letztendlich ist es so, auch selbst wenn wir Christen werden und an Jesus glauben, ist unser Herz trotzdem noch nicht so richtig weich. Ja? Wir haben ein lebenslanges Lernen, dass wir barmherziger werden. Und je älter ich werde, und ich hoffe, es können wir vielleicht mit einstimmen, umso mehr möchte ich barmherziger werden zu mir selber und im Umgang mit den anderen Menschen. Ja? Und ich denke, das möchte auch Jesus, weil er selbst ist ja barmherzig mit uns umgangen und geht nach wie vor barmherzig um. Er verstößt uns nicht. Ja? Und zu dem Text dazu habe ich vor langer Zeit schon eine Geschichte gefunden. Es sind ja viele vornehme griechische Frauen, viele Männer zum Glauben gekommen. Und das passt. Letzte Woche war ja von Open Doors der Hans Steiner da. Und das war ein sehr bewegender Bericht, was der uns mitgeteilt hat. Ich habe mich danach kurz mit ihm unterhalten. Und ich habe dann berichtet, dass ich Informationen auch von der Karmel-Mission kriege. Die Karmel-Mission, die missioniert in islamischen Ländern vorwiegend. Und Open Doors, die arbeiten zusammen, die betreuen dann die verfolgten Christen. Ja, weil in diesen Ländern ist es natürlich sehr lebensgefährlich sogar, ja, wenn man sich dort als Christ bekennt. Und ich habe vor einigen Wochen eine Schrift da gekriegt von der Karmel-Mission. Und das war ein wahrer Bericht, der sich im August 2024 zugetragen hat. Und zwar berichtet ein Bruder Michel. Und die haben im Libanon, in der Beka-Hochebene, das ist die Grenze zwischen Libanon und Syrien, dort haben sie eine Brotbackstube eröffnet Und das Interessante ist, dass Sehbehinderte, teilweise blinde Menschen und Gehörlose, haben sich von einem Bäckermeister schulen lassen. Ja? Und haben dort diese Brotbackstube eröffnet und haben täglich 200 Brötchen, 100 Baguettes und Croissants gebacken. Und wenn dann die Leute eingekauft haben, haben sie in jeder Tüte ein kleines Faltblatt dazu hineingelegt, zu dem Gebäck. Und in diesem Faltblatt sind Verse von der Bibel umgestanden zur Feindesliebe und zur Gottesliebe. Und dort eines Tages eine muslimische Lehrerin die Backstube besucht, hat natürlich eingekauft und hat dabei von Jesus erfahren, durch die Bibelverse. Und dann ist sie neugierig geworden, ist dann gekommen und hat dann mit der Schwester Khadija, das war Muslimin in dieser Bäckerei, hat sie gesprochen und hat sie gefragt, wie ist es möglich, dass beeinträchtigte Menschen bessere Laune haben und besseres Brot backen als gesunde Bäcker bei ihnen? Und daraufhin sagt die Khadija ganz einfach, Freude schenkt uns Jesus, das Backen lernten wir von einem Bäckermeister, guter Geschmack kommt durch Jesus, er lehrt uns, dass wir fleißig und aufrichtig arbeiten müssen. Und dann hat sie weitergefragt, die Lehrerin, warum hast du dann den Islam verlassen? Und dann hat Khadija ihr einfach ein arabisches Neues Testament gegeben und hat ihr gesagt, lies darin, dann wirst du verstehen, warum ich an Jesus glaube. So, und diese Lehrerin war mit der Frau des Scheichs befreundet, Dr. Ali Al-Ghazawi heißt er. Und dieser Scheich ist der Mufti der Bäcker-Hochebene und einer der wichtigsten Vertreter des Islam im ganzen Libanon. Und ein Mufti ist ein Rechtsgelehrter, der sich mit islamischen Rechtsgutachten beschäftigt. Und am 19. August ist ein Anruf gekommen aus dem Büro des Scheichs. Und der Sekretär hat ihm berichtet, dem Bruder Michel, dass der Scheich mit ihm sprechen möchte. Und der Scheich ist aber bekannt gewesen durch seine Hetzreden gegen Juden und Christen. Und dann denke ich mir, was für den Anne ganz so einfach, was würde auf ihn zukommen? Der Scheich war ihm ganz freundlich und er hat ihn am nächsten Tag eingeladen. Also am 20. August ist er eingeladen gewesen zu einer Tasse Kaffee oder Tee und so weiter. Und der Scheich fragt ihm, ich möchte gerne erfahren, wie Sie solch leckere Baguettes backen können. So etwas habe ich zuletzt in Paris genossen. Und neben dem Scheich war seine Frau mitvertreten und auch die Lehrerin, die war auch dabei. Die hat natürlich das eingefädelt. Und das war die nächste Frage vom Scheich, wieso nennt ihr das Blindenzentrum? Ich war blind, nun kann ich sehen. Und wieso heißt eure Bäckerei das Brot des Lebens? Und darauf hat der Bruder Michel geantwortet, wir sind alle Blindgeborene. Jeder Einzelne von uns ist blind, bevor Jesus ihn geheilt hat. Die geistige Blindheit ist viel schlimmer und folgenschwerer als die körperliche Blindheit. Und daraufhin die Reaktion vom Mufti, von diesem Scheich. Michel, Sie sind ein guter Prediger, hat er ihm gesagt. Ich bewundere Sie. Ich mag Sie und möchte nicht, dass in diesen unruhigen Zeiten ein Unheil passiert. Und der Mufti hat ihm dann empfohlen, er soll sich einen Leibwächter arrangieren und er soll immer bei sich eine Waffe tragen. Ja, ist ja mal mit einem Kriegsgebiet, ja, ist ja nicht so ohne. Und daraufhin zitiert der Bruder Michel Matthäus 26, Vers 52, wer das Schwert nimmt, der soll durch Schwert umkommen. Da machte der Scheich große Augen. Das steht auch in eurem Evangelium. Und dann ist der Bruder Michel schon mutiger geworden. Dann fragt er ihn, darf ich Ihnen ein neues Testament schicken? Fragt er vorsichtig. Wieso schicken? Darf ich Ihnen, kommen Sie doch vorbei, wann immer Sie wollen. Ich werde meinen Leuten sagen, dass Sie keinen Termin brauchen, wenn Sie mich besuchen möchten. So wirkt Gott, auch heute noch. Ja? Und das ist ermutigend. Ja? Und deswegen denke ich, es ist es ganz wichtig, gerade für die verfolgten Christen zu beten. Die sind an der Front. Ja? Wir sind auf einer Oase da herinnen bei uns im Land. Uns passiert nichts, ja? Außer dass wir vielleicht ein bisschen schräg angeschaut werden. Ja, zunächst, jetzt wieder zurück zu unserem Text. Der Paulus hat ja dort ein offenes Ohr gehabt. Die Leute haben das Evangelium aufgenommen, aber gleichzeitig, ja, haben das die Thessalonicher, die Unruhestifter, die haben ja damals ja flüchten müssen, weil ja Aufruhr war von Thessalonich, die sind denen nachgezogen und haben wieder versucht, in Beröa auch Unruhe zu stiften. Und dazu ist mir eingefallen in der Vorbereitung eine Aussage von Peter Wiegand vom Schloss Klaus, von den Fackelträgern, der gesagt hat, wenn der Sieg im Himmel feststeht, dann geht es noch einmal rund auf der Erde. Und überall, wo das Wort Gottes ja, sich vehement ausbreitet, ja, da macht sich natürlich auch der Gegenspieler auf, der Feind Gottes. Ja, und versucht natürlich auch komplett entweder die Christen gegeneinander aufzuhetzen, ja, oder zu beeinflussen oder durch anderen Leuten, dass die Unruhe stiften. Und oftmals steht natürlich Neid und Eifersucht dahinter. Ja. Das ist oft der Grund, warum auch Menschen so vehement gegen die Ausbreitung des Evangeliums sind. Und natürlich auch das Evangelium von Jesus. Ja, das hat ja einen Absolutheitsanspruch letztendlich. Er hat den Silas und den Timotheus zurückgelassen und der Paulus ist in dem Fall jetzt alleine weitergereist. Ich denke mal, das hat vielleicht den Sinn gehabt, mit dem, dass sich jetzt Leute da waren, die frisch zum Glauben gekommen sind, dass der Paulus gemerkt hat, die brauchen noch Betreuung. Ja, die sind noch jung im Glauben. Dann hat er wahrscheinlich gesagt, er zieht alleine mit ein paar anderen Männern weiter, ist dann zum Hafen gegangen und hat letztendlich die Fahrt angetreten mit dem Schiff. Er ist dann im Meer entlang nach unten gefahren Richtung Athen. Zunächst soweit einmal der erste Teil der Predigt. Jetzt geht es weiter mit den nächsten Versen von 15 bis 21. Einige Brüder reisten mit Paulus und begleiteten ihn bis nach Athen. Er trug ihnen auf, Silas und Timotheus auszurichten. Sie sollten so bald wie möglich nachkommen. Dann kehrten sie nach Beröa zurück. Während Paulus nun in Athen auf die beiden wartete, sah er sich in der Stadt um. Empört und erschüttert stellte er fest, dass ihre Straßen von zahllosen Götterstatuen gesäumt waren. Und er begann, mit den Leuten Gespräche zu führen. In der Synagoge redete er mit den Juden und mit denen, die sich zur jüdischen Gemeinde hielten. Und auf dem Marktplatz unterhielt er sich Tag für Tag mit denen, die er dort antraf. Dabei kam es auch zu Diskussionen mit epikureischen und stoischen Philosophen. Einige von ihnen spotteten: Was will eigentlich dieser sonderbare Vogel mit seinen aufgepickten Weisheiten? Glaubt er, er könne uns etwas beibringen? Andere meinten, es scheint, als wolle er Propaganda für irgendwelche fremden Götter machen. Zu diesem Schluss kamen sie, weil sie Paulus, als er das Evangelium verkündete, von Jesus und von der Auferstehung reden hörten. Schließlich nahmen sie Paulus in ihre Mitte und führten ihn vor den Areopag, den Stadtrat von Athen. Dürften wir erfahren, was das für eine neue Lehre ist, die du da vertrittst, sagten sie. Du redest über Dinge, die uns bisher noch nie zu Ohren gekommen sind, und es würde uns interessieren, worum es dabei eigentlich geht. Man muss dazu wissen, dass sich sämtliche Einwohner Athens und sogar die Fremden, die sich nur vorübergehend in dieser Stadt aufhalten, ihre Zeit am liebsten damit vertreiben, stets das Allerneueste in Erfahrung zu bringen und es weiterzuerzählen. Ja, in Athen war alles anders. Der Paulus, der war empört und erschüttert, ja, wie er Athen gesehen hat. Und letztendlich waren es die Götzenstatuen. Paulus war ja allein unterwegs zunächst und er hat sich gedacht, ich nutze mal die Zeit, um sich ein bisschen zu orientieren, hat Sightseeing in der Stadt gemacht. Ja. Athen war damals ja, eine kultivierte, gebildete Stadt schon, die stolz auf ihre Geschichte war. Und natürlich, der Paulus hat sich dadurch mit herausfordernden natürlich Publikum auseinandersetzen müssen. Das war natürlich dort alles vertreten. Es haben ja schon dort in Griechenland, in Athen, im 4. Jahrhundert vor Christus da brachten die Philosophen, der Platon und der Aristoteles, der Aristoteles war ein Schüler von Platon, die Philosophie zur Blüte. Und weitere Philosophen waren der Sokrates, das war ein Lehrer von Platon, der Pythagoras, das war ein Mathematiker, der wird heute noch im Unterricht gelehrt, Pythagoras, wer sich vielleicht noch erinnern kann oder mal gehört hat. Wir Bautechniker haben ständig mit Pythagoras zu tun, deswegen gibt es die rechtwinkligen Häuser. Ja, es gibt da schiefe Häuser, das kann man dann noch anders berechnen. Ja. Aber ja, was ist in der Philosophie? Was heißt Philosophie? Wörtlich übersetzt, das ist die Liebe zur Weisheit. Und da wird versucht, die Welt und die menschliche Existenz zu ergründen, zu deuten und zu verstehen. Ist an und für sich nichts Verkehrtes. Ja? Warum? Das fragen sich ja viele Menschen bei uns ja in der Welt. Warum lebe ich? Wozu lebe ich? Was ist der Sinn des Lebens? Ja? Wo komme ich her? Wo gehe ich hin? Ja? Womit soll ich mein Dasein füllen? Und Athen war damals ein intellektuelles Zentrum. Das kann man heute vergleichen, ähnlich wie Oxford oder Cambridge. Paulus hat zu einer Stadt gepredigt, die wohl anders war als jede andere Stadt, in der er je gepredigt hat. Er hat natürlich jetzt ganz neue Herausforderungen gehabt. Und ein Zitat von Williams: Auch wenn Athen seine glorreichsten Tage hinter sich hatte, konnte man die Stadt immer noch mit Fug und Recht als die intellektuelle Hauptstadt der griechisch-römischen Welt und gleichzeitig als die religiöse Hauptstadt Griechenlands bezeichnen. Ja, Paulus, erst einmal in Athen, und er war eigentlich enttäuscht. Die Götzenbilder, krass ausgedrückt, die waren von Götzen überschwemmt. Letztendlich, ich denke mal gebäudetechnisch, ja, wenn ich so als vom baulichen Fach durch Athen gelaufen wäre, da wäre es begeistert gewesen wahrscheinlich von den ganzen Skulpturen und von dem, was handwerklich aus Steinen geschaffen worden ist. Das war sicher eine Pracht. Natürlich, was dahinter gesteckt ist, ja, magst du die nächste Folie? Genau. Paulus war ja dadurch überschwemmt von den griechischen Göttern, ja, und der Glauben der Griechischen an den Gott, ja, der Gott der Liebe, der Gott des Ding. Und da habe ich ja im Internet den Zeus, Kronos, Poseidon, wie sie alle geheißen haben. Ja. Und diese Götter, die sie verehrt haben, die haben sie natürlich dann wahrscheinlich auch bildhauerisch dargestellt und dargebracht. Ja. Und er, letztendlich der Paulus, der hat dann eigentlich nicht mehr diese Schönheit der Kunst gesehen, sondern diesen geistigen Hintergedanken. Ja. Deswegen war er dann so erschüttert. Ja. Und er hat letztendlich die Not und die Verlorenheit der Athener da hinten gesehen, dass sie letztendlich in die Irre laufen, ja, und dass ihre Götzen ja nichts bringen, die ganzen Götzenbilder. Und Paulus hat jetzt in Athen eigentlich nicht seinen gewohnten Weg, zunächst in der Synagoge zum Reden zu seinen Juden als erstes. Er hat dann freiweg angefangen, ja, jede Möglichkeit nutzt, auf offener Straße mit den Leuten über Jesus, über seine Taten, über seine Wunder, über seinen Tod und bis hin zur Auferstehung, hat er alles genutzt, um dort das Evangelium zu verbreiten. Ja, ich habe mir in der Vorbereitung die Frage gestellt, sind wir noch erschüttert darüber, dass viele Menschen in unserem Land, in unseren Städten, in unserem Verwandten- und Bekanntenkreis verloren gehen? Und ich muss ehrlich zugeben, mir ist es bewusst, ja, aber erschüttert bin ich nicht immer darüber. Man ist oft immer in der Gefahr aufzugeben, vielleicht zu beten, und man ist immer wieder herausgefordert, dass uns das auch nachgeht, ja, dass wir nicht aufhören zu beten und zu hoffen, dass auch unsere Lieben auch eines Tages bei Jesus den Glauben an Jesus finden. Und auf diesen Diskussionen, wo er dann gehabt hat, ja, dann ist er natürlich in Berührung gekommen mit diesen ganzen Philosophen und mit dieser ganzen Philosophie. Und da denke ich, dass da ganz schöne Diskussionen rausgekommen sind. Und da wird berichtet von epikureischen Zungenbrechern und stoischen Philosophen. Und was steckt hinter dieser Lehre? Da habe ich ein bisschen nachgeforscht. Die Epikureer, da gibt es einen, hat es einen Epikur gegeben, das war ein antiker griechischer Philosoph und der hat eine Philosophie-Schule gegründet und daraus ist der Epikureismus entstanden. Der ist ausgehend vom 4. Jahrhundert vor Christus und war weit bis ins 3. Jahrhundert nach Christus in Griechenland und der römischen Welt verbreitet. Und was beinhaltet überhaupt diese Philosophie? Die Epikureer, die hielten das persönliche Wohlbefinden für den Hauptzweck im Leben. Ihnen ist es in erster Linie darum gegangen, ein Leben in Frieden, frei von Schmerzen, störenden Leidenschaften und Ängsten, einschließlich der Angst vor dem Tod, zu genießen. Sie leugneten nicht, dass es Götter geben könnte, glaubten aber, dass diese nichts mit den Menschen zu tun hätten. Ja, das war halt eine Bewegung, wo die ganzen Götter gesehen haben und gesagt, okay, das hat mit uns nichts zu tun. Die Stoiker waren Pantheisten, das heißt, sie legten großen Wert auf Pflichtbewusstsein und ein moralisch aufrichtiges Leben. Sie maßen einem Leben in Würde hohe Bedeutung bei und glaubten, dass Selbstmord im Vergleich zu einem würdelosen Leben die bessere Alternative sei. Die Stoiker glaubten, dass alles Gott sei und dass Gott in allem sei. Für sie kamen alle Dinge, egal ob gut oder böse, von Gott. Deshalb sollte man sich seinem Schicksal nicht widersetzen. Außerdem haben sie geglaubt, dass für die Menschheit als Ganzes keine feste Bestimmung oder Entwicklungsrichtung gäbe. Ja, die haben natürlich, solche Philosophien steckt natürlich viel Gutes dabei, aber nicht die Auferstehung von Jesus Christus, das, was der Paulus halt rüberbringen wollte. Und damit war jetzt der Paulus herausgefordert. Und ich denke, das ist ja heute ja ganz schwierig, vor allem die Leute, die sagen, ja, ich glaube schon, dass es einen Gott gibt, aber der hat jetzt mit mir persönlich nichts zu tun. Ja, jeder hat irgendwo seinen eigenen Gott und es ist gut so. Ja. Und das macht es auch so schwer bei uns mit Leuten auch gezielt da irgendwie auch hineinzukommen in die Materie. Und ich denke, wenn man dann anfängt, über den Glauben, über Jesus zu reden, und dann wird es oft schwierig und da scheiden sich oft die Geister. Ja. Und dann weichen entweder die Menschen aus und reden von was anderem. Das wird dann meist und oft weggeschoben. Ja. Ja, aber der Paulus, er ist mutig geblieben. Er verkündigte ihnen das Evangelium. Und das ist der Unterschied zu allen anderen Religionen und Philosophien. Und darin liegt die Auferstehung. Ja, in keiner Philosophie, in keiner Religion auf dieser Welt, ja, gibt es keinen auferstandenen Christus. Das ist bei uns Christen und das ist unsere lebendige Hoffnung. Und deswegen ist auch der Glaube vielleicht auch an Jesus so angefochten. Ja? Und das war eigentlich schön, wie damals vom offenen Gottesdienst vor zwei Wochen, die Bernie gesagt hat, eigentlich ist es vom Evangelium, die Aussage ist die Auferstehung. Ja? Das ist eigentlich das zentrale Thema, ja? Die Auferstehung, die Hoffnung auf ein Leben. Das Leben bei uns, das geht zu Ende. Ja. Wir haben vorhin gehabt von der Bäckerei, auch von Paulus, der blind war. Ja. Und selbst in meiner Familie, ihr wisst es, viele wissen es, mein Vater ist blind geworden und durch die Blindheit ist er sehend geworden. Er hat dadurch Jesus gefunden. Ja. Und und so wirkt Gott auch heute noch. Ja. Und er möchte den blinden Menschen auch uns in unserer Gegend noch sein Evangelium mitteilen. Und da möchte er natürlich auch uns gebrauchen, dass wir, wenn die Möglichkeit da ist, dass wir einfach zu Jesus bekennen, ihn bezeugen, ja, egal was die Leute über uns denken oder was sie für Meinungen haben. Und ich denke auch, dass die Botschaft von Jesus so herausfordernd ist, dass eigentlich die Menschen ihre eigene Lebensphilosophie, jeder Mensch macht so irgendwie im Laufe seines Lebens seine eigene Lebensphilosophie stellt er auf. Und die muss er dann eines Tages in Frage stellen. Ja? Baue ich auf meine Familie, baue ich auf meinem Job, baue ich auf Sicherheiten, auf Geld, auf Vermögen, auf all das, was sich die Welt bietet. Ja? Aber eines Tages müssen wir uns alle dem Wort Gottes beugen und Rechenschaft vor Gott geben. Ja? Das sind wir ausgefordert. Die Menschen in Athen waren zudem natürlich auch neugierig. Die wollten, Neugierde ist ja nicht schlecht. Das ist uns bis heute geblieben, ja. Wir sind auch noch neugierig. Ja? Und von daher hat natürlich der Paulus eine Möglichkeit gehabt, da das Evangelium auch zu denen weiterzugeben. Was sie jetzt daraus gemacht haben, ne? Natürlich die einen oder anderen haben vielleicht darüber gelacht, was will dieser sonderbare Vogel, wie jetzt da die Übersetzung, beim andere Übersetzung heißt ein Schwätzer, was will dieser Schwätzer, ja? Was hat er überhaupt zu sagen, was ist das für Philosophie? Das haben die natürlich erst einmal richtig einordnen müssen. Ja, und dann hat er die Möglichkeit gehabt, auf dem Areopag das Evangelium zu predigen. Ich will da nicht mehr allzu viel drauf eingehen, weil das ist das Thema der nächsten Predigt, die der Jochen haltet, nächste Woche, wo dann Paulus das Evangelium auf dem Areopag. Der Areopag, ich war selbst vor vielen Jahren in Griechenland, war in Athen, der befindet sich auf einem hohen Felsen, ungefähr 115 Meter hoch, ein bisschen überhalb der Stadt, in der Nähe von der Akropolis, da wo jetzt nur mehr die Säulen stehen. Und das war damals ein öffentlicher Gerichtsmarkt, sagen wir mal so. Da sind Gerichte, sind Verhandlungen geführt worden, da sind Neuigkeiten verbreitet worden. Und da hat er jetzt die Möglichkeit, in aller Öffentlichkeit, vor allem Publikum, das Evangelium von Jesus zu predigen. Das dann nächste Woche. Jetzt nochmal komme ich zum Schluss, zur Zusammenfassung von der heutigen Predigt. Paulus, der viel unterwegs war, viel auf Reisen, hat sich letztendlich trotz seiner Schwierigkeiten und Hindernisse nicht von seinem Weg abbringen lassen. Ja, er hat seine Linie, seinen Auftrag weiterverfolgt. Und das gilt auch für uns auch heute noch, ja, dass wir uns von unserem Weg nicht abbringen lassen. Er hat Rat von seinen Schwestern angenommen. Er hat Leid auch erfahren müssen. Das heißt nicht, dass wir als Christen dass uns Leid erspornt bleibt, aber er hat auch viel Freude, Erfreuliches erleben dürfen. Ja? Seinen Auftrag hat er immer vor Augen gehabt, den auferstandenen Christus zu verkünden. Und letztendlich hat er ja die Botschaft, wir glauben an keinen unbekannten Gott, wir glauben an einen lebendigen Gott, der uns kennt, der mit uns leidet und sich mit uns freut. Wir haben eine lebendige Hoffnung, so wie Paulus es den Philippern zusagt in Kapitel 1, Vers 21, denn Christus ist mein Leben und Sterben ist mein Gewinn. Diese Hoffnung, die haben auch die Christen in der kleinen Bäckerei im Libanon weitergeben. Und wir brauchen unseren Glauben nicht verteidigen, wir brauchen ihn nur bezeugen. Und das können wir ganz auf einer natürlichen Art und Weise begegnen, mit den Leuten, mit denen wir zu tun haben, sei es auf der Arbeit, sei es in der Nachbarschaft, wenn sich Gespräche ergeben. Und deshalb ist es auch wichtig, dass wir uns täglich auch mit dem Wort Gottes auch beschäftigen, darin forschen und dass wir uns füllen lassen von der Liebe Jesu. Und wenn wir mit dieser Liebe Jesu erfüllt sind, dann sind wir fähig, diese Liebe auch weiterzugeben. Amen.